Wir sind sehr dankbar für Bruder Ruben Stepin, für die Bereitschaft, die er immer wieder hat, uns hier mit dem Wort zu dienen. Bitte, Herr Ruben, komm doch nach vorne. Gottes Segen dir zu deinem Dienst.
Ihr könnt eure Bibeln schon mal aufmachen zu Prediger Kapitel 7. Das ist, von wo heute das Wort wird gepredigt. Das ist geschrieben worden von König Salomon, also der Sohn von König David. Und es gehört zu der Weisheitsliteratur. Und das hatten wir letztes Mal ja durchgegangen, die ersten 6 Verse von Kapitel 7. Und ich habe das, es war vielleicht schon ein Jahr her, aber wir machen eine Weiterfolgung von diesem Kapitel jetzt, dass es nicht so sporadisch da aufhört mittendrin. Das gibt da auch ein Ende zu diesem Abschnitt und das wollen wir auch heute durchmachen. Das Titel heißt »Besser ein Weiser sein als ein Narr«. Und gerade in heutiger Zeit ist das sehr wertvolle Einstellung, die wir als Christen haben müssen. Denn gerade in unseren dunkelsten Momenten in unserem Leben, gerade wo wir Schwierigkeiten durchgehen, wo alles uns überwältigt, wo wir ausgequetscht werden von allen möglichen Kraft in unserem Leben, nach außen zeigen wir öfters, als ob nichts los wäre. Und innerlich zerfallen wir. Wir sind fertig und schwach. Man sagt, ich möchte nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Manchmal sagt man, es wäre doch viel besser, wenn ich schon im Himmel wäre. Mit Jesus. Das wäre auch eigentlich für alle schön. Und sehr oft stellen wir uns da außen sehr fromm dar. Und meinen, wir können alles überwältigen, wir können alles schaffen, wir sind stark. Und innerlich versteht man wirklich, in Wirklichkeit, die ganze Sache gar nicht. Es ist eine Herausforderung, wenn wir durch schwierige Zeiten, dunkle Momente in unser Leben gehen, in diese Zeiten richtige Lebensperspektive zu haben und ewige Perspektive zu haben. Und das ist heute, was wir wollen durchgehen im Prediger, Kapitel 7. Denn wo alles hoffnungslos erscheint, wo alles im Leben so ausgequetscht ist, können wir weise werden. Durch diese Weisheitsliteratur von König Salomon. Und wir können es erlangen mit einer ewigen Ewigkeitsperspektive. Aber Salomon weiß auch, wie man in der Weisheit hier auf Erden umgeht. Und das wollen wir ein bisschen näher betrachten. Und ich lese das Wort und zu Anfang will ich noch beten. Gnädiger himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir hier uns versammeln können in der Öffentlichkeit. Herr, dass du unser Gott bist, dass du der souveräne Gott bist, dass du alles erschaffen hast, Herr, und deine Liebe uns errettet hat, dass du am Kreuz gestorben bist für unsere Sünden, dass du uns vom Dunkelheit ins Licht versetzt hast und uns Gnade geschenkt hast. Und wir bitten dir, Herr, sei uns auch heute gnädig in dein Wort. Gib mir auch Kraft und Weisheit, auch das zu auslegen und auch zu verkündigen, Herr, dass dein Wort auch reichlich segnet und auf guten Boden fällt, Herr, dass wir Frucht tragen mögen, dir zur Ehre. Herr, möchten wir bitten, dass du auch machst, dass wir es verstehen, dein Wort, dass es leicht zu verstehen ist. Was schwer ist, mach, dass wir alle das sehen können. Herr, und dass wir auch erbaut werden dadurch und wir danken dir für deine Gnade in dieser Sache. Wir loben und preisen dich in Jesu Namen. Amen. Von Kapitel 7 und ich lese die ersten 14 Verse. Besser ein guter Name als gutes Salböl und der Tag des Todes als der Tag, in dem einer geboren wird. Besser in das Haus der Trauer zu gehen, als in das Haus des Festmahls zu gehen, weil jenes das Ende aller Menschen ist und der Lebende nimmt es zu Herzen. Besser Bekümmernis als Lachen. Denn bei traurigem Angesicht ist das dem Herzen wohl. Das Herz der Weisen ist im Haus der Trauer und das Herz der Toren ist im Haus der Freude. Besser das Schelten der Weisen zu hören, als dass einer den Gesang der Toren hört. Denn wie das Geknister der Dornen unter dem Topf, so ist das Lachen des Toren. Auch das ist Eitelkeit. Denn die Erpressung macht dem Weisen toll. Und das Bestechungsgeschenk richtet das Herz zugrunde. Besser das Ende einer Sache als ihr Anfang. Besser der Langmütige als der Hochmütige. Sei nicht vorschnell in deinem Geist zum Unwillen, denn der Unwille ruht im Inneren der Toren. Sprich nicht, wie kommt es, dass die früheren Tage besser waren als diese? Denn nicht aus Weisheit fragst du danach. Weisheit ist gut wie ein Erbbesitz und ein Vorteil für die, welche die Sonne sehen. Denn im Schatten ist, wer Weisheit hat, im Schatten, wer Geld hat. Aber der Gewinn der Erkenntnis ist dieser, dass die Weisheit ihrem Besitzer Leben gibt. Schau das Werk Gottes an, denn wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Am Tag des Wohlergehens sei guter Dinge, aber am Tag des Unglücks bedenke, auch diesen wie jenen hat Gott gemacht, damit der Mensch nicht irgendwas nach sich finde. Weisheitsliteratur ist auch manchmal schwer zu verstehen. Die Verse benutzen Wörter, dieses Poetischen öfters. Und hier sind das Sprüche, ein Vergleich nach dem anderen. Und gerade wenn wir in unser Leben alles ausgequetscht kriegen, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, unsere Hoffnung verlieren, unter Druck sind, und das kann durch Gesundheit sein, durch Arbeit, durch Familie, durch verschiedene Situationen. Sehr oft denken wir, ja, was mache ich falsch? Wird unser Glaube eigentlich solche harte Zeiten überleben? Und besonders denkt man an die guten alten Zeiten. Ja, die waren jetzt sind vorbei und jetzt sind die Tage der Not und der Schwierigkeit gekommen auf einmal. Sehr oft denkt man, dass meine Situation gerade die schlimmste ist. Wie jemand anders vielleicht in der Gemeinde, der auch etwas durchmacht. Aber meins ist das Schlimmste. Wenn du nur wissen wüsstest, was ich durchmachen müsste. Ja, und damit wollte ich anfangen eigentlich mit einer Illustration von einem Zeugnis von einer Person. Und sie heißt Johnny Erickson. Johnny Erickson Tada. Viele von ihr vielleicht kennen diesen Namen. Es ist die Geschichte von jemand, der 17 Jahre alt war. Das ist vor 52 Jahren passiert. Sie ist schwimmen gegangen in den USA zwischen Virginia und Maryland da und hat sich den Halswirbelbruch gebrochen, zwischen vierten und fünften Halswirbelbruch. Und seit dem Tag ist sie Tetraplegikerin. Das heißt, sie kann sich gar nicht bewegen. Die ist total im Rollstuhl. Ohne Aussicht, ohne Heilung. Und viele vielleicht kennen auch ihre Verfilmung. Es gibt einen Film von ihr. Und die hat selber darin die Hauptrolle auch gespielt. Ja, und seit diesem Unfall, inzwischen hat sie auch geheiratet. Und der Mann hieß Ken Tada. Und seitdem hat sie mit ihm die Ehe begonnen. Und die hat auch 35, glaube ich, Bücher geschrieben. Ist sehr berühmt in der christlichen Welt. Denn sie ist auch eine Christin. Und hier die wahre Begebenheit von ihrem Zeugnis, was sie selber erzählt hat, nachdem sie ein paar Jahre verheiratet war mit Ken. Ken, ihr Mann, bekam alles zu spüren, von wie stark eigentlich die Last ist, jemand zu pflegen, Tag ein, Tag aus. Die Last der Ehe. Ich meine, wenn ich jetzt in so einer Situation wäre, ich glaube, ich hätte es nach ein paar Tagen schon gespürt, aber man sieht die Liebe in seinem Leben, dass er schon nach etliche Jahre erst angefangen hat zu spüren, wie schwer eine Last ist, jemand behindert zu pflegen, Tag ein, Tag aus. Ja, und Ken sah diese Behinderung von Johnny ja Stunde für Stunde. Und es war nicht leicht für beide, was sie durchmachen musste. Und Ken wurde depressiv. Und eines Tages war er so belastet, dass er kaum mit Johnny gesprochen hatte. Es war so schwer für ihn. Und am Abend fragte sie ihn, ja, was sei denn los? Was ist passiert? Und er sagte eigentlich nichts. Und dann nochmal später am Abend saß er auf vom Bett und er redete mit Johnny und sagte zu Johnny weinend, Johnny, ich bin gefangen. Ich fühle mich gefangen. Da ist kein Ausweg. Und Johnny war, ihr Ehemann Ken war jetzt zum ersten Mal ehrlich zu ihr. Kann ich mir vorstellen, dass er sowas ihr sagte. Und wie reagierte Johnny in diesem Moment? Es war alles, was aus ihren Herzen dann herauskommte, alles, was sie fühlte, was sie nur in diesem Moment auch urteilen konnte. Und sie sagte, was ist denn los mit dir? Könntest du es nicht sehen, dass es so sein wird, als wir unsere Eheversprechen gemacht haben? Ich bin ein Krüppel. Wusstest du das nicht? Dass es so schwer sein würde? Wahrscheinlich noch mehr gesagt. Aber nach diesem Moment wusste Johnny sofort, dass sie absolut das falsche Moment war, das alles zu sagen. Sie wollte sofort diese Wörter zurücknehmen, aber es war schon zu spät. Das wurde schon gesagt. Ja, sie fragte um Vergebung den Ken und sagte, oh Ken, es tut mir leid, ich weiß nicht, wieso ich dies gesagt habe. Ich meinte es nicht so, ich bin nicht so, das bin ich doch nicht. Und wisst ihr was? Was Johnny genau sagte mit diesem Zeugnis? Sie sagte, die Wahrheit ist, genau so bin ich. So sind wir alle. Gott nützt diese schwierige Momente in unserem Leben, um uns auszuquetschen, alles rauszuquetschen. Unsere Sünde kommt hoch. In diesen Momenten kommt alles raus, was in uns ist. Aber Gott nützt gerade diese Momente in unserem Leben, um uns zu heiligen und möchte, dass wir weise werden. Er gebraucht das in unserem Leben, dass wir näher zu ihm kommen, dass wir, so wie Psalm 139, 23, 24 beten, erforsche mich, oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf deinen ewigen Weg. Johnny hat das gebetet in diesem Moment. Wie lautet unser Gebet, wenn wir durch schwierige Momente kommen? Johnny hat sich erkannt in diesem Moment als ein Narr. Das war nicht weise von ihr. Und hier heute gehen wir in diesem Kapitel 7 durch. Wir hatten schon die ersten 6 Verse letztes Mal. Wir gehen von ab 7 ein bisschen mehr. Aber Salomo, was macht er hier? Wieso sind auf einmal zwischen, mittendrin in sein Buch, diese Bessersprüche gekommen? Er will uns seine Frage beantworten, die er in Kapitel 6, Vers 12 gestellt hat. Und das ist, denn wer weiß, was dem Menschen nützlich ist im Leben, in seinem kurzen, eitlen Tage, die er verbringt wie ein Schatten? Oder wer will dem Menschen sagen, was nach ihm kommen wird unter der Sonne? Und mit diesen Bessersprüche, die jetzt kommen, hat er diese Fragen beantwortet. Es sind Vergleiche, ganz leichte Vergleiche, die eigentlich nicht viel Auslegung bedarf. Aber manche Sachen fördern uns, darüber nachzudenken, was für tiefe Bedeutung das hat für uns. Wieso ist die eine Sache besser wie die andere? Und wieso fügt ein Weg zum Narr und ein Weg zum weise Person? Ja, das sind Vergleiche, die uns im Leben eigentlich vorkommen. Er malt uns Bilder über Leben und Tod, vergleicht die zwei, Freude und Trauer, Weise und ein Narr. Das sind Vergleiche. Und all diese Versen zeigen uns, dass es zwei Personen gibt. Es gibt eine weise Person und einen Narr. Es gibt nichts dazwischen. Und ich möchte vermuten, dass keiner von euch, wie auch ich, ein Narr möchte sein oder sich behaupten, ein Narr zu sein. Wir wollen alle in die richtige Richtung gehen, zum Weise sein, die richtige Perspektive zu haben. Und hier sind das Vergleiche, wo es geht, ein weiser Mensch ist demütig und langmütig, aber ein Narr ist hochmütig und ungeduldig. Ein weiser Mensch lässt sich schnell zum Ärger reizen, aber ein Narr lässt sich schnell zum Ärger reizen. Oder in Vers 10, ein weiser Mensch, er sagt, ach, die früheren Tagen waren nicht besser wie heute. Und ein Narr sagt, die waren. Mit all diesen Versen, mit all diesen Sprüchen und Vergleichen, die König Salomo uns gibt, wie sollte man das jetzt am besten verstehen? Wie sollte man das auslegen, dass wir es am meisten Kraft daraus kriegen? Ich denke, es wäre bestens zu machen, ohne diese poetische Hürde, ohne diese poetische Vergleiche. Und das in unserer Sprache, wie wir es reden, wie wir es erkennen würden, auch mal ausgemalt kriegen. Und das möchte ich auch machen heute. Ich möchte den Vergleich machen, nach wie es hier in Kapitel 7 steht, wie ein Narr aussehen wird und wie eine weise Person aussehen wird. Und nach die Versen, die hier verfolgen werden, aber in unsere Sprache. Und ich möchte das mit euch durchgehen. Wie ist ein Narr? Das fange ich an mit einem Narr. Ein Narr ist, wenn Schwierigkeiten in dem Narr sein Leben kommen. Er denkt nur an den jetzigen Moment. Er mag es ganz und gar nicht, über seinen zukünftigen Todestag nachzudenken. Am besten versucht er, diese Gedanken sich zu entwischen, indem er versucht, das Leben durchzufeiern, für den Moment zu leben, so viel wie möglich von dieser Welt zu sehen und erleben, essen und trinken, Güter anschaffen. Er hat die Einstellung, ich lebe ja nur einmal und somit will ich ja nichts verpassen und nichts verschwenden. Die Zeit ist nützlich. Und der Narr wäre bereit, sogar allen seinen Nächsten zu übergehen, um sich einen Vorteil zu holen und sein korruptes Herz zu gewähren, was es eigentlich möchte. Es wird ungeduldig sein. Der Narr nimmt diese Bestechungsgeschenke dieser Welt an und unsere Gesellschaft, was alles zu anbieten hat, vielleicht das kurzzeitige Vergnügen, und sucht einen Ausweg in diese Situation von der Realität, dass er eines Tages doch sterben muss. Oder zumindest, dass ich darüber nachdenken muss, dass ich sterben muss. Hochmütig, eigentlich vergisst er das Ende und würde sagen, ja, es gibt ja keinen Gott. Ja, wo ist denn die Entrückung? Die Entrückung wird nicht kommen, es gibt keinen Himmel. Alles war ja schon seit dem Anfang der Erde so und nichts hat sich geändert. Er fängt an, seine Freunde zu unterdrücken und zu belästigen. Er isst und trinkt mit den Betrunkenen. Er denkt, dass der jetzige Zeitraum das Allerwichtigste ist in seinem Leben. Er ist stolz und denkt sich, dass seine Probleme selbst lösen kann. Und dann, wenn es nicht klappt, reizt dies ihm zum Ärger. Und er fängt sich an zu beschweren, dass die früheren Zeiten ja alles besser waren. Und dass alle Schuld haben an seinem Leid, aber nur nicht er. Waren die Tage von Joni besser früher, wo sie jünger war? Die konnte sich bewegen, die hatte alle Arme. Der Prediger fragt hier im Brief, wer kann gerade machen, was Gott gekrümmt hat? Es scheint doch, dass ihr Leben jetzt besonders nach dem Unfall eigentlich nichtig geworden ist, oder? O Eitelkeit der Eitelkeiten, alles ist Eitelkeit. Wenn man Krippel ist, fühlt man sich nicht mehr so? Welchen Gewinn hat der Mensch mit all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Der Prediger Salomo sagt es in Kapitel 2, Vers 16, denn weder an den Weisen noch an dem Narren wird man sich lange erinnern. Wie bald werden beide vergessen sein. Auch der Weise muss genauso sterben wie der Narr. Ja, wir haben doch jetzt vorhin gesehen, wie ein Narr sich eigentlich lebt in dieser Welt. Und dass er doch eigentlich keinen Vorteil hat, ob ich weise bin, ob ich Narr bin. Beide müssen doch genauso sterben, oder? Aber der Salomon sagt gleich danach in diesem Vers, sagt er auch, da hasste ich das Leben. Denn alles, was unter der Sonne getan wird, ist zu Widder. Das heißt, es ist nutzlos. Alles ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Der weiseste Mensch auf Erden, König Salomon, hat erkannt, wie alles nichtig ist und war am Verzweifeln. Er sagte in Kapitel 6, Vers 8, denn was hat der Weise vor dem Toren voraus? Was der Arme, der vor den Lebenden zu wandeln versteht? Denn wer weiß, was dem Menschen nützlich ist im Leben, in seinen kurzen, eitlen Tagen, die er verbringt wie ein Schatten? Hier ab Kapitel 7 ist dieser Wendepunkt, wo er fängt an, nicht nur diese Untersuchungen zu erklären, aber die Schlussfolgerung von diesen Untersuchungen, seine Fragen, die er uns ausmalt am Anfang. Und hier fängt er an mit dieser besser vergleiche, wie ein Weiser ist und wie ein Narr ist. Ein Narr haben wir schon gehört. Aber wie handelt sich ein Weiser nach diesem Kapitel? Das wollen wir auch jetzt mal anhören. Der Weise, wenn Schwierigkeiten in seinem Leben kommen. Er denkt nicht an den jetzigen Moment. Er überlegt sich über die Zukunft. Er erinnert sich, dass auch er eines Tages sterben muss und dass seine Tage gezählt sind. Er sieht, wie andere gedenken über den Tod und die Sinnlosigkeit des Lebens und versuchen es zu entkommen, indem sie das Leben versuchen durchzufeiern. Diese Menschen tun alles, um diesen Moment zu genießen, wo, als ob es ihr letztes Mal wäre. Und der weise Person aber nicht. Denn diese Person macht sich Gedanken über den Tod und fängt an nachzudenken über den Sinn des Lebens. Seine Gedanken führen ihn zu erkennen, dass es einen Gott gibt. Denn wer weiß, was für den Menschen Gutes im Leben während der gezählten Tage seines nichtigen Lebens, die er wie ein Schatten verbringt? Wer will dem Menschen sagen, was nach ihm sein wird, wenn er stirbt? Ja, nur Gott. Aber diese Einstellung kostet viel. Die anderen fangen ihn auszulachen, ihn zu spotten. So wie in den Tagen Noahs. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten und sie beachteten Noah nicht und seine Tadel nicht. Bis zum Tage des Todes, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und die Flut alle vernichtete, außer Noah und die Familie. Ja, diese weise Person, die hat eigentlich viel Demut, Langmut, Geduld. Er ärgert sich nicht über, was die Menschen sagen. Und doch, diese Bedrückung, die auf ihn ausgeübt wird, wird von der Welt und für ihn nicht leicht zu ertragen sein. Viele rufen, wie es in 2. Petrus 3,4 steht, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie vom Anfang an der Schöpfung ja gewesen ist. Sie versuchen, diesen weisen Personen zu bestechen. Komm doch mit uns, schau doch, wie gut es uns geht. So wie es Satan auch versuchte mit Jesus, als er ihn auf einen sehr hohen Berg brachte und Satan dann den Jesus alle Reiche der Erde zeigte und die Herrlichkeit und zu ihm sprach, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Aber genau wie Jesus antwortete, so antwortete auch der Weise, indem er sagt, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da kann man sehen, dass mit Weisheit hat die Person erkannt, dass der Ausgang dieser Sache besser ist als ihr Anfang. Und Jesus Christus ist die Weisheit. Er sagt nicht, dass alles besser früher war, denn es gibt nichts Neues unter der Sonne. Diese Person, diese weise Person hat Weisheit erhalten, ja, indem er das Alte Testament auch beobachtet, die Bibel beobachtet, wie der Mensch ist. Diese weise Person hat aber auch erhalten von seinen Eltern und seinen Vorfahren, wo man wusste, wie schwer sie durchgelitten haben für den Glaube, für ihr Leben, durch Kriege, durch alltägliche Ernährung und erinnert sich zurück an die Sache und blickt nach vorne zu der ewigen Herrlichkeit. Und somit erkennen wir, dass diese Person eigentlich Weisheit geerbt hat. Diese weise Person blickt an sein Leben zurück, die guten Tage, die Freudenstage, die Liebestage, die Höhenpunkte und freut sich über das Leben, das gegeben worden ist. Besonders die vielen Tage, die er mit Gott leben auch konnte. Und diese weise Person blickt aber auch zurück an das Leiden, an die unglücklichen Tage, an die Zeiten der Not, der Leidensweg. Und mit Weisheit erkennt er diese Person in diesem Moment zu fragen, wer kann gerade machen, was Gott gekrümmt hat? Und er weiß, die Antwort ist niemand, niemand auf Erden. Gott erlaubt dies. Gott ist Gott, er ist souverän, er ist der Schöpfer. Und er erlaubt dies, weil er dich und mich näher zu ihm bringen will. Und offenbaren seine Souveränität. Diese weise Person, er kommt zum Erkenntnis, wie es steht in Prediger 7 und Vers 14 am Ende. Am Tag des Wohlergehens sei guter Dinge, Aber am Tag des Unglücks bedenke, auch diesen wie jenen hat Gott gemacht, damit der Mensch nicht ausfindig mache, was nach ihm geschehen wird. Gott, er limitiert unser Verständnis der Zeit. Gott limitiert unser Wissen über was geschehen soll, was in der Zukunft passiert. Und somit fühlen wir, alles ist nichtig. Das ist auch die Wahrheit. Alles ist nichtig ohne Gott. Er macht das und limitiert uns so, dass wir lernen, ihn zu fürchten und unser ganzes Leben auf ihn zu tun. Denn er ist ja Schöpfer. Er hat alles geschaffen. Und wie werden wir es wissen, was nach uns kommen wird? Wie können wir das erfahren? Der einzige Weg ist, wenn er sich das offenbart. Er, der Schöpfer Gott, muss zu uns kommen. Der souveräne Gott muss zu uns kommen und das sagen. Und das haben wir in seinem Wort. Es wurde offenbart. Was ist die Schlussfolgerung von all den Untersuchungen von dem Prediger? Was hat er gesagt? In Kapitel 12, Vers 13 und 14 sagte: Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen. Samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Wieso krümmt denn Gott unsere Wege? Wieso macht er nicht, dass wir normal leben können, so zu Johnny vorhin zum Beispiel? Und wieso macht er es, dass wir nicht wissen sollten, was nach uns geschehen wird? Die Antwort, die im ganzen Buch durchgeht, ist, dass wir sollten Gott vertrauen, nicht uns selbst. Gott demütigt uns. Er nimmt unsere Hochmut weg, sodass wir völlig auf seinen Willen vertrauen können. Sein Weg für uns. Denn unsere Hoffnung, besonders als Christen, ist nicht hier. Wo ist unsere Bürgerschaft? Es ist im Himmel. Da werden wir, und das ist unser Ziel, wo wir wohnen wollen. Der Tod wurde besiegt. Wir brauchen nicht gegen den Tod mehr zu fürchten und zu kämpfen, wie es hier in der Vergleiche auch steht. Wir brauchen nicht mehr mit ihm zu kämpfen, weil Christus hat diesen Kampf gewonnen für uns. Er hat den Sieg erlangt. Wie steht es im Neuen Testament? Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel der Sünde? Gott aber sei Dank, sagt Paulus. Er hat uns den Sieg gegeben durch unseren Herrn Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Und weil wir wiedergeborene Christen jetzt sind, weil Christus in uns ist, wir sollten schon wissen, dass zum Beispiel das Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Wir sollten wissen, dass alle, die wir in Christus hineingetauft sind, in seinen Tod hineingetauft sind. Wir sollten wissen, dass es jetzt keine Verdammnis mehr gibt für welche, die in Christus Jesus sind. Wie steht es in Römer 8, 38 und 39? Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, es ist alles weg, das ist ein neues Person sind wir geworden. Die schwierigen Zeiten, die lehren uns eigentlich weise zu werden, Weisheit zu erlangen. Gerade wenn wir diesen Unglücksmoment in unserem Leben haben, hilft es, wenn wir unsere Hoffnung auf Gott vertrauen. Und ich weiß, öfters ist das nicht leicht. Es kann Jahre sogar dauern, um dass wir Weisheit erlangen, weise werden. Und dies möchte ich auch nochmal erklären anhand Johnnys Zeugnis. Es geht weiter. Die Geschichte ist nicht zu Ende. Du gehst vielleicht durch schwierige Momente in dein Leben und Gott lässt es zu. Du fühlst dich vielleicht gequetscht, eingeengt, kein Ausweg. Du wärst so hart von Gott gequetscht, ja, so hart, dass Es offenbart deine eigentliche verdorbene Natur und es kommt raus in diesem Moment. Und es bringt alle schlechten Seiten und Sachen mit sich. Aber der Heilige Geist, der in uns ist, der macht uns sofort auch offenbar dazu, dass wir das machen, dass das passiert ist. Und es ruft uns zur Buße, so wie bei Johnny, Vergebung zu suchen. Und es lässt uns in der Heiligung wachsen. Es hilft uns zu erinnern an diese Momente, an die Schrift. Und der Heilige Geist, der wandelt diese ganze Situation in unser Leben um, wie es auch das steht im Neuen Testament, zum Frucht des Geistes. Und das ist Liebe, Freude, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. All die Sachen kommen aus dem Heiligen Geist. Er wandelt es von einer Natur zu dieser um. Ja, und wo wir jetzt hier das durchgemacht haben, gemalt haben in unserem Weg, wie ist es in der Wirklichkeit? Ist es wirklich so schlimm mit uns? Und da wollte ich jetzt ein bisschen weiter die Illustration erzählen über Johnny. Nämlich in ihre dunkelsten Momenten, etwa 20 Jahre später. Ken und sie sind immer noch verheiratet, nach wie vor. Aber sie war jetzt in ihrem tiefsten Schmerz, in ihrer Behinderung. Sie war immer noch Krippel. Sie ging durch Wechseljahre, schlaflose Nächte. Und Ken, ihr Mann, musste mehrmals jetzt in der Nacht aufstehen, um sie zu helfen, bedienen, Schmerzmittel, alles. Sie kann sich nicht helfen. Schon 20 Jahre später. Und dies ging noch nach einer Weile weiter und eine Nacht, bevor sie beide wieder schlafen gingen, sah Johnny wieder Ken sitzen am Ende des Betts. Und dann wieder, er musste eingestehen zu Johnny. Dann sagte Johnny, ich bin so müde. Ich habe kaum geschlafen. Ich habe sehr wenig gegessen. Ich kann dies nicht mehr tun. Ich fühle mich gefangen. Aber wisst ihr, wie er diesmal Johnny geantwortet hat? Sie sagte, oh Ken, wenn ich dich wäre, würde ich genauso wie dich fühlen. Ich verurteile dich nicht. Du bist nicht daran schuld. Ich werde nichts Böses zu dir sagen. Ich möchte einfach, dass du weißt, dass ich dein größter Anfeuerer bin. Ich dein Cheerleader durch diese Zeit. Ich werde dich helfen und dich unterstützen und mit dir sein. Und wenn du gefangen dich fühlst, dann werde ich einen Weg versuchen zu finden aus diesem Käfig. Weil du bist mein bester Freund. Und sie hat zu ihm gesagt, dass alles Gute, was er eigentlich macht. Und sie meinte direkt vor ihren Augen, sah sie, wie auf einmal eine Last von Ken seine Schultern wegging und die Last der Besorgnis der Zukunft, Last, was er tragen muss. Und Gott hat in diesem tiefsten, dunkelsten Moment seelische Heilung gegeben. Nichts äußerlich, Johnny blieb gleich, die Situation blieb gleich, das Herz wurde gestärkt. Und die Geschichte endet nicht so. Vor 5 Jahren wurde sie, die Johnny, nochmal diagnostiziert mit Brustkrebs. Sie hatte einen 7 Zentimeter Tumor in ihrer Brust, der Stufe 3. Und jetzt müssten sie weiter durch diesen Leben, Ken und sie zusammen. Und Ken, diesmal, wegen wie sie gehandelt haben, damals mit dieser Situation, er ist diesmal gestärkt in die Situation reingegangen. Er war nicht ohne Kraft. Es war offenbar, dass Gott ihnen Weisheit gegeben hat, aber auch die Kraft in dem Herzen, das durchzustehen. Ken war bereit, jeden Schritt noch mehr tiefer in der Dunkelheit reinzugehen mit ihr. Noch mehr Leid und noch mehr Schmerz, noch mehr schlaflose Nächte, noch mehr Kummer. Und jeden Schritt diesen Weg fühlte sich Ken nicht mehr alleine. Jesus war da, gestärkt in ihm, und Johnny war auch da mit ihm als Anfeuerer und Ehefrau. Und sie sagt auch, ja, was ist meine Ermutigung damit? Es ist, wie es kommt aus 2. Korinther 3, 18. Sie weiß, dass wir werden jeden Tag verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich im Geist des Herrn. Ich würde sagen, Johnny ist weise geworden nach all diesen Jahren. Sie hat Weisheit erlangt von dem Herrn. Ich möchte sagen, wenn du noch nicht Jesus Christus in dein Leben hast, Wenn dir der Heilige Geist noch nicht die Augen geöffnet hat, dann hoffe ich, dass heute sein Wort dein Herz öffnet für sein Wort. Wir möchten weise werden, wir möchten kein Narr sein. Ich möchte bitten, dass der Herr dir dann auch heute gnädig sein wird, dass er dein Herz, dein altes, verdorbenes, stinkendes Herz rausnimmt und das neue, fleischende, lebenvolle Herz gibt. Dass du auch eines Tages diese Herrlichkeit sehen wirst, was Johnny wird sagen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das möchten wir alle erlangen. Und möchte bitten, dass wenn du hier bist und schon für Christus wiedergeboren bist, dass du auch nicht nur lebst für diese jetzige Moment, diese jetzige Zeit. Wir enden nämlich auf die Brücke des Neuen Testaments. Wir möchten als Christen unsere Hoffnung und unsere Mutigung haben, nicht in den jetzigen Moment, aber in der Zukunft, wo unsere Hoffnung liegt, die Ewigkeit. Und deswegen möchte ich auch enden mit den ermutigenden Worten von 1. Korinther in Kapitel 15, 59. Und für uns wiedergeborene Christen ist das wirklich eine Stärkung, eine Kraft, die wir können haben. Und das steht: Daher, meine geliebten Brüder und Schwestern, seid standhaft und unerschütterlich, seid stets voller Eifer im Werk des Herrn und denkt daran, dass im Herrn eure Mühe nicht vergeblich ist. Ja, möge der Herr uns allen jetzt Weisheit schenken, dass wir ihn fürchten, dass wir eine ewige Lebensperspektive haben und dass wir voll im Eifer für den Herrn sind in seinem Werk, standhaft, bis er kommt. Denn unsere Bürgerschaft ist im Himmel und wir wollen jetzt auch uns erheben. Wir werden noch ein Lied singen. Und dann schließe ich auch im Gebet.